Und dieser Name ist nicht nur schön, er klingt nicht nur schön, er hat auch eine Bedeutung. Es kommt aus dem Hebräischen. Und der Name Elia, könnt ihr was sehen oder stehe ich euch eh im Weg, hoffentlich? So. Und der Name Elia bedeutet, mein Gott ist Jahwe. Hier sehen wir ein paar grundlegende Sachen, eine Art Steckbrief zu diesem Propheten. Ja, der Prophet Elia, der hatte auch einen Beinamen. Er hieß Elia der Tischbiter, weil er aus Tischbe stammte, aus dem Ostjordanland, aus Gilead. Eine unbedeutende Gegend, könnte man sagen. Er war möglicherweise ein Nobody zu seiner Zeit. Aber das ist immer wieder schön zu sehen, dass der Herr sich Menschen aussucht, Menschen zum Dienst beruft, die nicht zur Elite gehören. Er scheinbar holte sie aus dem Nichts, aus dem Niemandsland. Und so einer war auch der Prophet Elia. Sein Geburtsdatum ist unbekannt, zumindest die Bibel sagt nicht viel darüber. Seine Geschichte können wir nachlesen im Buch Könige, im ersten Buch Könige, Kapitel 17, Vers 1. Dort fängt die Geschichte dieses Mannes an. Und das zieht sich durch bis zum zweiten Buch Könige, Kapitel 2 bis Vers 11, wo er dann den Prophetenstab sozusagen an Elisa weitergibt. Geburtsort haben wir schon erwähnt, das ist Tischbe in Gilead im Ostjordanland. Ich habe irgendwo gelesen, dass er auch zu den ganz Benachteiligten seiner Zeit gehörte, weil er ohne Grundbesitz war. Also wirklich ein armer, unbedeutender Mensch, könnte man sagen, aus einer unbedeutenden Gegend. Familienstand, dazu sagt die Bibel auch nicht viel. Wir wissen nicht, ob er verheiratet war, ob er Kinder hatte. Wir wissen nicht, ob er jemals geheiratet hat. All das wissen wir nicht. Seinen Beruf kennen wir auch nicht. Was wir aber wissen ist, er war ein Prophet, und zwar im Nordreich, im Land Israels. Und wir wissen, dass er aktiv war von ca. 874 bis 853 vor Christus. Das sind 22 Jahre. Und das fällt in die Zeit eines Königs, der hieß Ahab. Haben wir sicher schon öfters gehört. Dieser Name kommt öfters vor. Und zwar war Ahab ein böser König. Ein richtig unguter, könnte man sagen. Und die Bibel sagt von Ahab, dass er es in seinem Verhältnis zu Gott auf die Spitze trieb. Er war extrem böse. Er tat all die Dinge, die Gott hasste. Dinge, die Gott sagte, dass ein König sie niemals tun sollte. 1. Könige, Kapitel 16, Vers 30 sagt, dass Ahab Böses in den Augen des Herrn tat, mehr als alle, die vor ihm waren. Ahab hatte einen Vater, der hieß Omri, und von dem sagt die Bibel genau dasselbe, dass er zu seiner Zeit Dinge tat, schlimmer als jeder andere vor ihm. Und jetzt muss man sich vorstellen, sein Sohn Ahab ist noch schlimmer als sein Vater Omri. Was Ahab tat, er förderte den Götzendienst in Israel wie kein anderer. Er betete Baal an, Baal, nicht zu verwechseln mit Baal, so wie Fußball, sondern Baal mit Doppel-A. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Auch wenn ich einmal jemanden gehört habe, das fällt mir so spontan ein, der meinte, Mensch, deine Kinder sollten niemals Fußball spielen, denn da steckt dieses Baal drinnen, das ist gefährlich. Nein, das hat nichts damit zu tun. Und er warf sich auch vor diesem falschen Götzen Baal nieder. Was er noch gemacht hat, er baute Baal auch einen Tempel, so wie der König David dem Herrn einen Tempel zu Jerusalem bauen wollte, so baute Ahab dem Baal einen Tempel und einen Altar und opferte dem Baal. Und die Höhe der Geschichte ist, als er eine Frau namens Isabel heiratete, eine schreckliche Frau, von der die Bibel sagt, dass sie ein Symbol für die falsche Religion darstellt, das lesen wir in der Offenbarung nach. Sie stammte aus Phönizien und war die Tochter von Etbal. Er war König und Priester in Phönizien. Und nun sagt die Bibel, dass Ahab die Isabel heiratete und die Isabel brachte aus Phönizien 850 falsche Priester mit, Götzendiener, Baals Priester mit nach Israel. Und die Bibel sagt auch, dass sie diese finanzierte, denn es steht dort geschrieben, dass sie vom Königshaus, sie aßen vom Tisch Isabels, steht im Buch der Könige. Sie finanzierten praktisch diesen Götzendienst in Israel und brachten das Volk in die Gottesferne und in eine komplett falsche Richtung, was die Anbetung betrifft. So erreichte Israels geistlicher Niedergang seinen Höhepunkt unter diesem König Ahab. Und Ahab tat Dinge, die den Herrn beleidigten und die seinen Zorn auch herausforderten. Nun war dieser Mensch Elia da, der all diese Entwicklungen mitbekommen hatte und der sich eine Zeit lang all diese Sachen anschaute, die im Königshaus passierten. Und irgendwann bekam er den Auftrag vom Herrn, zu dieser gottlosen Familie hinzugehen und zu sagen, stopp, es ist genug, es reicht. Ich werde eine Dürre ins Land kommen lassen, als Zeichen dafür, dass ihr den Falschen anbetet, als Zeichen dafür, dass sie es zu weit getrieben hat. Ich schicke euch eine Dürre, eine Trockenheit für 3,5 Jahre. Und das war die Botschaft, die Ahab dem Königshaus sagte, und fort war er. Ich weiß nicht, welche Reaktion diese Ankündigung hervorrief. Ich weiß nicht, ob sie erstarrt waren, die Königin und der König, oder ob sie ihn auslachten. Ich weiß nur, sie hatten ihre 850 Baalspriester, die, so dachten sie, ja da sind und sie werden zum Schöpfergott Baal rufen und er wird den Regen geben. Und sie riefen zu Baal und Baal gab keinen Regen. Und sie schrien noch mehr zu Baal und es kam noch weniger Regen. Und sie schrien noch viel, viel mehr zu Baal und es kam kein Tropfen Regen. Sie konnten so viel schreien, wie sie wollten, aber es wurde immer trockener und immer staubiger im Land Israel. Und eine große Hungersnot nahte, es wurde schlimm und schlimmer. Nun wissen wir als Bibelleser, dass die Dürre ein Zeichen des Gerichts ist. Das können wir nachlesen im 5. Buch Mose, wo in Kapitel 28 es um Segen und Fluch geht und wo der Herr ankündigte, wirst du dies und jenes tun, was gut ist, wird es dir gut gehen. Wirst du mich verlassen und wirst du den Baal nachhängen, so wird es dir schlecht gehen. Und es heißt dort auch, der Himmel wird zu Erz und die Erde wird zu Eisen werden. Und diese Dürre zeigt auch, dass der Schöpfergott, der Phönizier Baal, von dem sie dachten, er schenkt den Regen, denn er ist ja auch der Wettergott der Phönizier. Von ihm kommt Regen, von ihm haben wir Getreide, von ihm haben wir die Feldfrüchte. Diese Dürre zeigt, dass Baal nicht imstande war, Regen zu schicken. Dass Baal tot war, dass er nichts vollbringen konnte. Und nun, was ist mit Elia? Zu Elia sagte der Herr, geh zum Bach Krit. Hier sehen wir das vielleicht auf dieser Skizze. Der Bach Krit mündet in den Jordan und ist in der Nähe von Tischbe. Das war jenes Dorf, woher der Prophet Elia stammte. Und der Herr sagte nun zu Elia, geh nach Osten zum Bach Krit, denn dort wirst du aus dem Bach trinken. Das können wir nachlesen in den Versen 2 bis 6 aus 1. Könige 17. verbirg dich tot, verbirg dich dort und trink aus dem Bach. Und ich werde auch den Raben gebieten, dass sie dich dort versorgen. Das muss man sich mal vorstellen. Raben, Tiere. Die Raben sind intelligente Tiere, aber sie sind auch Fleischfresser und sie sind immer hungrig. Und nun sagt der Herr, Elia, weißt du was? Ich werde Sorge tragen. Du wirst zweimal am Tag, in der Früh und am Abend, Brot und Fleisch bekommen. Ich habe den Raben geboten, dass sie zu dir kommen und dass sie dir Nahrung bringen. Du musst eigentlich nur deine Hand ausstrecken. So wurden also die Raben zu Kellnern. Wann gab es das jemals in der Geschichte davor? Raben wurden zu Kellnern. Und Elia glaubte das. Elia glaubte das. Er stellte das nicht in Frage. Und ich finde das auch wunderbar, dass unser Herr, unser Schöpfer Gott, nicht Baal, der Schöpfer Gott der Phönizier, sondern unser Herr, unser Gott, so kreativ ist, dass er sich so einen Plan einfallen lässt. Ja, es ist eine große Hungersnot, aber Elia, weißt du was? Kein Problem. Ich schicke dir zweimal am Tag die Vögel vorbei, die eigentlich selber Fleischfresser wären, und die bringen dir Brot und Fleisch vorbei, und du musst einfach nur deine Hand ausstrecken und du musst nur zugreifen. Und wisst ihr was? Diese Geschichte erinnert mich auch an die Wüstenwanderung des Volkes Israel, wo der Herr dieses Volk für viele, viele Jahre in der Wüste speiste, auch auf übernatürliche Art und Weise mit Brot, mit dem Manna und mit den Wachteln, mit Fleisch. Und wisst ihr, was mir das noch sagt? Dass unser Schöpfer Gott, der Herr, in der Lage ist, übernatürliche Dinge zu tun, wenn es darauf ankommt. Und möglicherweise, wer weiß, werden wir auch wir mal durch solche Zeiten der Dürre gehen, wo wir solche oder ähnliche Dinge erleben werden. Aber eins ist klar, wenn wir unserem Herrn treu sind, dann wird der Herr auch auf uns schauen. Und das macht froh und das schenkt Zuversicht. Gut, dann sagt die Heilige Schrift, dass nach einer Zeit, weil es nicht regnete, dieser Bach trocken war. Und dann sollte Elia zu einer Frau gehen, zu einer Witwe im Land Phönizien, im Norden, in einem Dorf. Und hier gibt es zwei mögliche Namen. Einmal Zapat in einer Übersetzung und in einer anderen finden wir die Beschreibung Sarepta. Und nun sagt der Herr zu Elia, gehe nach Sarepta, das liegt an der Mittelmeerküste, zu dieser Witwe, denn ich habe ihr befohlen, dass sie dich versorgen soll. Wisst ihr, was interessant ist? Dieses Sarepta liegt genau im Norden in Phönizien, wo Ahabs Schwiegervater Etbal diese Gegend dort kontrollierte. Etbal war auf der Suche nach Ahab und er wollte ihn um jeden Preis fassen. Und in den Nachbarländern hat er überall sich erkundigt, ist der Elia bei euch? Ist der Elia bei euch? Nein, nein. Und er nahm einen Eid von diesen Leuten ab. Und was nun der Herr macht, ist eigentlich ziemlich erstaunlich. Er schickt Elia genau in jene Gegend, wo dieser Etbal der Herr war. Er kontrollierte diese Gegend dort. Das war jenes Territorium, wo Baal zu Hause war, wo er als Götze, als Schöpfergott angebetet wurde. Und nun sagt der Herr zu ihm, geh dorthin nach Sarepta, im Zentrum der Baals Verehrung. Dort am Stadttor wirst du eine Frau sehen, eine Witwe, die ist verzweifelt, die sammelt Holz. Und als Elia diese Frau sah, sah er schon praktisch den Tod in ihrem Gesicht geschrieben, denn sie hatte nur noch Mehl und Öl für eine einzige Mahlzeit. Ihr kennt vielleicht die Geschichte. Und auf den ersten Blick klingt das ein bisschen egoistisch, was der Elia zu ihr sagt, aber er sagt in etwa, Frau, hole mir etwas Wasser. Und sie ging und wollte ihm Wasser holen. Und dann sagt Elia zu ihr, Frau, bringe mir noch einen Bissen Brot. Aber mein Herr, ich habe nur noch Öl und Mehl für eine einzige Mahlzeit. Wir werden das essen und dann werden wir sterben. Und dann kommt das Wort des Herrn zu Elia und er sagt, so spricht der Gott Israels, das Mehl im Topf soll nicht verzehrt werden und im Ölkrug soll nichts mangeln, bis auf den Tag, an dem der Herr regnen lassen wird auf Erden. Sie ging hin und tat, wie Elia gesagt hatte, und er aß und sie auch und ihr Sohn Tag um Tag. Das Mehl im Topf wurde nicht verzehrt und im Ölkrug mangelte nichts nach dem Wort des Herrn, das er geredet hat durch Elia. Hier gibt es ein paar Sachen, die für uns sehr wichtig sind. Erstens einmal, wir sehen diesen Gehorsam der Frau. Was sie in Wirklichkeit tat, war, sie setzte Gott an die erste Stelle und in dem Fall war Elia der Repräsentant, indem sie sagte, du mein Gottes, du bekommst zuerst zu essen und dann werden wir auch zu essen haben. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig für uns und das ist eine wesentliche Lektion, die nicht nur diese Frau gelernt hat, sondern die auch wir lernen. Wenn wir Gott an die erste Stelle setzen, dann werden wir das haben, was wir zum Leben benötigen. Und ich denke, ihr habt es im Leben oft erlebt. Eine ganz kostbare Lektion. Und ich bin mir sicher, sie waren außer sich, wie sie sahen, Tag für Tag, wir machen den Kuchen und Mehl und Öl, sie gehen niemals aus. Wunderbar, wunderbar. Aber irgendwann ist dann der Sohn dieser Frau gestorben. Sie war eine Witwe. Sie hatte einen einzigen Sohn. Möglicherweise waren dort keine Ärzte, möglicherweise war keine Medizin da. Die Bibel sagt nur, dass der Sohnemann starb. Nun sagt ein phönizischer Brauch oder ein Mythos, dass Baal als Schöpfergott auch die Toten auferstehen lassen kann. Dass diese Frau, die es nicht mehr glaubte, geht aus dem Text hervor. Denn sie ging zu Elia und sie war außer sich. Sie sagte in etwa, das geschieht mir aufgrund meiner Sünden, weil ich auf einem Holzweg war. Ich habe diesen Baal angebetet. Sie war traurig, außer sich. Und Elia sah diesen Schmerz und er nahm den Knaben und ging in das Obergemach und Elia betete für ihn und der Herr schenkte Leben und der Knabe wurde wieder lebendig. Eine von insgesamt 8 Totenauferstehungen in der Bibel. Und spätestens jetzt wusste die Frau, das ist der Mann Gottes und Jahwe ist der wahre Gott und nicht Baal. Wir schauen dann weiter. Nach ungefähr 3,5 Jahren der Dürre sagte dann der Herr zu Elia, Elia, es ist an der Zeit, dass du wieder weggehst. Du musst nun zum König Ahab. Du musst ihm sagen, dass es in Israel wieder regnen wird. Und Elia gehorcht und er geht. Und irgendwo unterwegs trifft er den Hofmeister Obadja, der unterwegs war im Land mit dem König Ahab. Die suchten nämlich Futter für die Zugtiere, für die Reittiere. Überall Trockenheit, Essen war knapp. Und dann trifft Elia diesen Ahab an und beide machen sich gegenseitig Vorwürfe. Ahab sagt, du Elia, du stürzt unser Land ins Unglück. Du bist verantwortlich für dieses Desaster. Und Elia sagt, nein, du bist es. Du bist den Baalen nachgelaufen. Du hast dich niedergeworfen vor den Baalen. Du hast den Herrn verlassen. Eigentlich idiotisch, was dieser König Ahab vom Elia behauptete. Aber er sah seine Schuld nicht ein. Und dann hatte Elia den Plan und sagte, weißt du was, Ahab, sammle mir auf den Berg Karmel, ganz Israel. Und all die Baalspriester, sie sollen zum Berg Karmel kommen. Und dort auf dem Berg Karmel werden wir einen Götterkampf haben, eine Art Wettstreit. Es wird zum Showdown kommen. Wir werden sehen, wer jetzt in Israel wirklich Gott ist. Ist es Baal oder ist es unser Herr Jahwe? Und so tat Ahab und er sammelte auf dem Karmel ganz Israel und er sammelte auch die Baalspriester. Und dann sagte Elia, die Spielregeln sind einfach. Ihr seid viele, ich bin ein Einziger. Ihr fängt an. Jeder von uns macht einen Altar und wir legen auf diesem Altar ein Opfertier. Wir legen Holz drauf und jener Gott, der vom Himmel Feuer sendet, der soll ab diesem Zeitpunkt nur noch der Gott in Israel sein. Und die Baalspriester, die waren sich ihrer Sache sicher, denn Baal war nicht nur ein Wettergott, er war auch der Gott des Feuers. Er sandte ja auch Feuer und sie waren sich ihrer Sache sicher. Und sie haben den Altar gebaut und das Opfertier draufgelegt und dann haben sie angefangen zu rufen, Baal, Baal, sende Feuer, sende Feuer. Es ist nichts passiert. Das ging den ganzen Tag. Irgendwann fügten sie sich selbst Verletzungen zu. Sie gerieten in Ekstase. Sie taten Dinge, die einfach nur verrückt sind. Aber Feuer kam keins. Und irgendwann zu Mittag, und das finde ich auch sehr schön, war Ahab auch ein bisschen humorvoll. Und er sagte, ruft lauter, vielleicht hört er nicht, vielleicht schläft Baal oder vielleicht ist er unterwegs, vielleicht ist er auf Reisen oder ist in Gedanken. Ruft lauter und nichts, kein Feuer. Und dann zur Zeit des Abendopfers baute Elia, den Altar wieder auf. Er nahm 12 Steine. Nach der Zahl der Kinder Israels und baute den Altar des Herrn auf, legte das Opfer drauf und dann sagte Elia, wisst ihr was, damit es für alle eindeutig ist, dass ich da keine Linke drehe, kein Benzin da drauf schütte, macht einen Graben und werft Wasser, Kübel Wasser über das Opfer, über den Altar, über den Graben und macht das nochmal und nochmal und alles war dort nass und überall Wasser. Und dann sagt uns die Heilige Schrift, dass Elia sich niederkniete und ein Gebet sprach. Und er betete so, Herr Gott Abrahams, Isaaks und Israels, lass heute kund werden, dass du Gott in Israel bist und ich dein Knecht. Und kaum hatte er dieses Gebet gesprochen, passierte dies. Es kam Feuer vom Herrn. Und dieses Feuer verzehrte den Altar, das Holz, das Tier, die Steine und sogar den Erdboden. Auf das hin riefen die Israeliten, die dort waren, der Herr ist Gott, der Herr ist Gott, der Herr ist Gott. Und Elia befahl nun, dass man die Baalspriester zum Bach bringen sollte, zum Bach Kishon. Und dort wurden sie dann getötet. Das war kein Rachezug von Elia, sondern er erfüllte das Wort, das Mose sagte, jene, die für den Abfall des Volkes verantwortlich sind, die sollen vernichtet werden, ausgerottet werden aus Israel. Nun können wir sagen, war Elia der Mann der Stunde. Er war ein Held. Warum? Weil er das Volk zum Herrn führte, zurück zum Herrn, zurück zum Glauben, zurück in die Beziehung zu Gott. Was ich euch noch gerne sagen möchte, jetzt haben wir kurz gesehen ein paar Highlights aus dem Alten Testament, aber auch das Neue Testament nimmt Bezug auf die Person Elia. In Matthäus Kapitel 17, Vers 3 lesen wir zum Beispiel, da geht es um die Verklärung Jesu, da ist der Heiland mit seinen Jüngern auf dem Berg und auf einmal erscheinen Mose und Elia und die reden mit ihm. Wisst ihr, was uns das zeigt? Das sagt uns diesen Stellenwert dieses Propheten in der Heiligen Schrift. Mose ist der Gesetzgeber Israels. Elia ist jener Mensch, jener Prophet, der das abgefallene Volk zu Gott zurückführte. Da gibt es auch die eine Stelle aus Jakobus 5, die Verse 17 und 18, wo es heißt, Elia war ein schwacher Mensch wie wir und er betete ein Gebet, dass es nicht regnen sollte. Das war dieses Gebet, das ich am Anfang erzählt habe, wo er sagt, es kommt eine Dürre und es regnete nicht für 3 Jahre und 6 Monate. Und dann 3,5 Jahre später betete er nochmals und der Herr gab Regen. Wir sehen also hier, welchen Glauben dieser Mensch hatte. Elia betet und es kommt kein Regen. Elia betet, es kommt Regen. Elia betet und es kommt Feuer vom Herrn. Wäre doch schön, dass unsere Gebete auch eine solche Reaktion hervorrufen würden. Oder könnt ihr vielleicht auch mal Amen sagen? Amen. Gut, ihr seid nicht eingeschlafen. Was können wir vom Propheten Elia noch lernen? Vieles, würde ich sagen. Aber die Zeit erlaubt es jetzt nicht. Wir können lernen, dass er, obwohl er ein machtvoller Prophet des Herrn war, er war sicherlich auch ein sehr bescheidener Mensch. Das zeigte nicht nur seine Kleidung, irgendein Kleid und irgendeinen Gürtel, nichts Außergewöhnliches. Johannes der Täufer hatte denselben Geschmack, was die Kleidung betrifft. Aber so wurden die Propheten damals identifiziert. Er war ein Mann des Glaubens und er war ein Mann des Gebets. Und das können wir auch sein. Und er war ein Mann des Gehorsams und das können wir auch sein. Und ich finde es unglaublich, dass der Herr ihm Dinge sagt, die für uns einfach nur ein Wahnsinn sind. Elia, geh, mach dies. Elia, geh dort. Die Raben werden kommen. Elia, mach dies. Elia, geh da. Elia, tu dies. Elia, geh zu dem. Elia, mach das. Und Elia macht's. Seht ihr, das ist Gehorsam. Und der Herr sagt uns Dinge. Was machen wir? Ich weiß es nicht. Hoffentlich dasselbe wie Elia. So, jetzt ist, glaube ich, endgültig aus. Was wir noch sehen können bei ihm, er war sehr mutig für den Herrn und er trat ein, als es drauf ankam. Und auch wir müssen mutig für den Herrn sein und wenn es drauf ankommt, für den Herrn eintreten. Mit anderen Worten, Zeugen des Herrn sein. Und was wir noch sehen, sein Eifer für den Herrn. Er hatte keine Ruhe, bis er das abgefallene Volk zu Gott zurückführte. Er läuft einen Marathon nach links, nach rechts durch ganz Israel. Das sehen wir immer wieder. Mal ist er da, mal verschwindet er, mal läuft er da, mal läuft er da. Er ist ständig in Bewegung. Er hat keine Ruhe. Er hat einen unglaublichen Eifer für den Herrn. Wäre doch allzu schön, wenn wir auch einen solchen Eifer hätten, dass wir nicht zur Ruhe kommen, bis wir das tun, was der Herr von uns möchte. Nun, über Elia lässt sich vieles sagen. Und zum Schluss möchte ich noch sagen, was wir auch bei ihm noch sehen, ist diese Art von Fürsorge, die der Herr für ihn übrig hat. Wie ich schon sagte, er kümmert sich um die Sache des Herrn und der Herr kümmert sich um ihn. Und wenn es sein muss, schickt er die Raben zu ihm. So wünsche ich euch beim Lesen der Heiligen Schrift, beim Studieren des Wortes Gottes, dass ihr offene Augen habt, einen offenen Sinn, und dass euer Glaube gestärkt wird durch das, was uns Gottes Wort sagt. Und dass wir auch lernen von den Männern Gottes, von den Frauen Gottes, damit unser Glaube gestärkt wird und wir hier auf dieser Welt unseren Auftrag als Kinder Gottes erfüllen können. Und ich sage von ganzem Herzen, der Herr möge euch dabei helfen, der Herr möge auch mir dabei helfen. Und lernen wir aus dem Wort Gottes und machen wir das Beste draus. Und jetzt mache ich das zu. Wenn es geht, wenn nicht, dann mach du wieder zu und Gottes Segen.
Tja, was kann man da noch sagen? Gut, dass es keinen Plan B gegeben hat, sonst hätten wir diese wunderbare und tolle Präsentation nicht gehabt. Ich hoffe, ihr hattet auch einige Highlights heute Abend, auch in der Präsentation des Buches wie ich. Und ihr seht vielleicht, wie wichtig und wie gut es tut, gewisse Themen als einzelnes Paket zu behandeln oder über eine gewisse Situation das Ganze einzeln zu behandeln oder wie auch in diesem Fall eine Persönlichkeit einzeln zu behandeln. Die Bibel sagt, dass der Elia ein schwacher und einfacher Mann war, ein einfacher Mensch, wie vielleicht du und ich. Und vielleicht darf ich zum Abschluss nur Folgendes sagen von dem, was man von Elia lernen kann. Wenn Gott sich um einen kümmert, dann kann uns niemand etwas anhaben. Auch wenn wir mitten unter Wölfe und Löwen sind. Und das ist irgendwie so die Ironie, die da plötzlich aufgeschienen ist, als der Prophet von Gott zu dieser Witwe geschickt wurde. Alle Welt, ganz Israel, suchte nach ihm. Er war mitten unter ihnen, aber sie haben ihn nicht gefunden. Wenn Gott mit seinen Kindern ist, dann kann die ganze Welt gegen uns sein und es wird uns nicht passieren. Das wollte ich noch an dieser Stelle betont haben und auch noch mitgeben, sei ein treues Kind Gottes und Gott wird sich um dich kümmern und Gott wird dich segnen und er wird dich auf seine Hände nehmen und dich tragen bis in sein Reich und das ist unser Ziel. Zum Abschluss möchte ich euch einladen, aufzustehen und lasst uns bitte noch ein gemeinsames Gebet sprechen. Nicht aus der Tradition heraus, nicht weil wir das immer so pflegen, sondern ernsthaft. Es war wirklich eine tiefgründige und erbauende Botschaft mit sehr viel profunde Lehre drinnen. Nehmen wir das mit. Danken wir Gott für das Wort. Segnen wir Emanuel dafür, für die Vorbereitungen. Segnen wir die Lobpreisgruppe für ihren Dienst heute. Segnen wir die Technik für ihren Dienst heute. Segnen wir einander im Gebet, die wir heute da sind. Und bitten wir Gott, dass er sich um uns sorgt und uns trägt. Amen. So, dann würde ich sagen, das war's einmal. Schön war's. Es ist aber noch nicht vorbei. Ihr könnt euch gerne hinsetzen, wann ihr wollt. Segnet einander, grüßt einander. Freut euch übereinander. Wünscht euch einen schönen Abend, eine schöne Woche. Eine halbe Minute Aufmerksamkeit würde ich mir noch gerne von euch wünschen. Nicht viel länger. Jetzt sind es nur noch mehr 28 Minuten, die ich in Anspruch nehme, Sekunden, die ich in Anspruch nehme für euch. Auf den Wochenplaner möchte ich jetzt nicht viel näher drauf eingehen, denn er ist weitgehend bekannt. Prägt euch bitte, soweit es geht, die Termine ein. Und wenn ihr den Wunsch habt und wenn ihr am Herzen habt, irgendwo teilzunehmen, dann nehmt einfach teil. Man braucht hier keine Gästeliste, man muss sich nirgendwo vormerken. Man muss einfach nur kommen und dabei sein. Eines noch, vielleicht, das noch nicht so bekannt ist, am 23.02. findet dann eine Jugendkonferenz statt und das wird hier in dieser Gemeinde stattfinden. Also diesen Termin könnt ihr euch schon mal vormerken, 23. Februar dieses Jahres. Gut, ich denke vielleicht, ich weiß es nicht, dass wir noch eine Gemeinschaft haben. Haben wir, ich habe das okay bekommen. Wir haben noch eine Gemeinschaft, habt bitte auch daran teil. Gottesreichen Segen, schöne Woche und ja, alles Gute.